Wir lesen heute Morgen von Lukas, Kapitel 12, und wir fangen an in Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sag meine Brüder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sprach aber zu ihnen: Gebt Acht und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Er sagt aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe keinen Raum, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will mein Scheunen niederreißen und große bauen und will dahin all meinen Weizen und mein Gute einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viel Gute da liegen auf viele Jahre. Ruhe aus. Iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor. In dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Das ist Gottes Wort. Bitte. Amen. Sie können hinsitzen. Reich bei Gott. Jesus befindet sich mitten in einer großen Menschenmenge und lehrt die Menschen. Da kommt jemand aus der Menge zu ihm und sagt: Meister, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Und nur von diesem kleinen Satz kommt ein Parable. Von diesem einen Satz: Meister, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Auf den ersten Blick klingt das nach einer ganz normalen Bitte. Vielleicht gab es einen Streit zwischen den beiden Brüdern, keine Ahnung. Vielleicht wird dieser Mann sogar ungerecht behandelt. Aber Jesus reagiert anders. Er reagiert anders, als wir vielleicht erwarten würden. Er sagt: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Und dann richtet Jesus seinen Blick nicht mehr nur auf diesen einen Mann, sondern auf die ganze Menge. Er sagt: Hörte euch und nehmt euch in Acht vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von der Überfluss ab, den er an Gute hat. Jesus macht damit deutlich, hinter diesem Erbstreit kann ein viel tieferes Problem liegen. Und da steht zwei Fragen. Was steht zu mir? Was beherrscht mein Herz? Was steht mir zu? Was beherrscht mein Herz? Und genau hier wird dieser Text für uns heute persönlich. Denn auch wir leben in einer Welt, die uns ständig sagt: Du brauchst mehr. Mehr Geld, mehr Sicherheit, mehr Erfolg. Und die eigentliche Gefahr beginnt dort, wo wir glauben, dass die Dinge uns Sicherheit geben können. Wo wir, du und ich, und unsere Hoffnung auf unser Bankkonto, wo du glaubst, dass du endlich zufrieden sein wirst, wenn du nur noch ein bisschen mehr hast, wo du versuchst, deine Zukunft zu kontrollieren, obwohl du nicht einmal weißt, was der nächste Tag bringt. Das ist unser tiefes menschliches Problem. Wir suchen in die Gaben Gottes die Sicherheit, die nur Gott selber geben kann. Die Sünde hat uns dazu verführt, dem Geschenk mehr zu vertrauen als der Geber. Und deshalb ist Habsucht nicht nur ein Problem der Reichen. Sie kann in jedem Herzen wohnen. Sie kann sich hinter Angst verbergen. Hinter der Angst, nicht genug zu haben, etwas zu verlieren oder dass Gott vielleicht nicht für uns sorgen wird. Und genau deshalb erzählt Jesus anschließend das Gleichnis vom reichen Mann. Ein Mann, der scheinbar alles hat und dem doch das Entscheidende fehlt. Er ist reich an Güter, aber ist nicht reich beim Gott. Warum soll es reich vor Gott? Wir haben schon unseren Text gelesen. Und wenn wir diesen Abschnitt lesen, fällt sofort etwas auf. Dieser Mann denkt, er hatte sein Leben im Griff. Er hatte sein eigenes Leben im Griff. Er hat eine große Ernte. Er hat Besitz. Er hat keinen Plan. Er hat für die Zukunft vorgesorgt. Und er glaubt, dass er jetzt endlich zur Ruhe kommen kann. Doch aus Gottes Perspektive sieht alles völlig anderes aus. Schau mich mal an. Der Mann denkt, ich bin sicher. Wir denken das auch manchmal. Ich bin sicher. Aber Gott sagt zu diesem Mann, du nah. Wir denken manchmal, und der Mann denkt in dieser Parable, ich habe für viele Jahre vorgesorgt. Aber Gott sagt, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Der Mann denkt, jetzt kann ich mein Leben genießen. Jesus sagt, er war nicht reich bei Gott. Und genau hier begegnet uns die zentrale Herausforderung dieses Texts. Du und ich, wir sind nicht so anders wie dieser Mann in dieser Parable. Vielleicht haben wir keine großen Scheunen, aber auch wir können denken manchmal, wenn ich nur genug Geld habe, dann bin ich sicher. Wenn ich dieses Haus habe, dann bin ich zufrieden und glücklich. Wenn ich genug für die Zukunft gespart habe, dann kann ich endlich zur Ruhe kommen. Und vielleicht merken wir gar nichts, wie unser Vertrauen langsam von Gott auf das verlagert wird, was wir besitzen. Unsere gefallenen Herzen suchen in unser Besitz die Sicherheit, die allen Gott geben kann. Deshalb zeigt uns Jesus drei Wahrheiten darüber, wie wir wirklich reich werden. Und ich habe euch in die Bulletin drei Punkte gegeben. Punkt Nummer eins. Hüte dich davor zu denken, dass Besitz dir Sicherheit geben kann. Hüte dich davor zu denken, dass Besitz dir Sicherheit geben kann. Der Mann kam zu Jesus, weil er seinen Anteil am Erben haben möchte. Vielleicht hatte er einen berechtigten Anspruch. Aber Jesus sieht etwas, das wir oft nicht so siehst. Was sieht Jesus? Jesus sieht das Herz. Und deshalb warnt Jesus, habt Acht und hüte euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den an der Guten hat. Vers 15. Aber wo beginnt Habsucht? Wo beginnt das denn? Habsucht beginnt, es beginnt nicht erst dann, wenn jemand stiehlt oder betrügt. Es beginnt viel vorher. Sie beginnt viel früher. Sie beginnt dort, wo wir anfangen zu glauben. Wenn ich dieses eine noch bekomme, dann bin ich endlich zufrieden. Deshalb sagt das 10. Gebot, du sollst nicht begieren, 2. Mose 20. Und Paulus nennt Habgier Götzendienst in Kolosser 3, Vers 5. Aber warum ist Habgier Götzendienst? Weil wir etwas Geschaffenes an die Stelle des Schöpfers setzen. Wir erwarten von unser Geld, unser Besitz oder unsere finanzielle Sicherheit etwas, das nur Gott geben kann. Und Jesus sagt deshalb, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Guten hat. Das ist eine Aussage, die unsere Kultur direkt widerspricht. Uns wird ständig vermittelt, mehr Geld bedeutet mehr Sicherheit. Mehr Besitz bedeutet mehr Frieden, Freiheit. Aber Jesus sagt, das ist nicht das Leben. Unser Besitz kann unser Leben angenehmer machen. Yes. Das ist richtig. Es kann uns Möglichkeiten geben. Ist auch richtig. Es kann uns helfen, Verantwortung zu übernehmen. Richtig. Aber es kann unsere Seele niemals die Sicherheit geben, nach der sich eigentlich sind. Deshalb müssen wir unser Herz immer prüfen. Vielleicht ist es die wichtige Frage, wie viele habe ich, sondern die richtige Frage für uns ist, was glaube ich zu brauchen? Denn manchmal zeigt gerade das, was wir unbedingt haben wollen, worauf wir unser Vertrauen setzen. Unser Besitz ist ein Geschenk des Gottes. Aber er würde niemals dazu bestimmt, unser Retter zu sein. Darum sagt die Schrift in Psalms 62, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die Bibel sagt nicht, dass Besitz an sich böse ist. Die Frage ist vielmehr, wo hängt unser Herz? Wir können Besitz haben, ohne dass der Besitz uns besitzt. Aber sobald unser Geld, unser Haus oder unsere Ersparnisse zu dem werden, worauf wir unser Vertrauen setzen, wird etwas Gutes zu einem falschen Gott. Darum heißt es auch in Sprüche 11, 28, wer auf seinem Reichtum vertraut, der wird fallen. Reichtum ist keine feste Grundlage für unser Leben. Er kann verloren gehen. Märkte können sich verändern. Arbeit kann wegbrechen. Dinge, auf die wir heute vertrauen, können morgen verschwunden sein. Aber Gott bleibt. Darum sagt die Schrift in Hebräische 13,5, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das ist christliche Zufriedenheit. Sie bedeutet, ich habe Gott und Gott ist genug. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich mit nur einem Koffer nach Deutschland kam. Als meine Frau und ich heiraten, zogen wir in unsere erste Wohnung. Wir hatten nicht so viele. Wir hatten einen Schrank, eine Küche und ein paar Sofas, das uns der Vermieter dagelassen hatte. Und wisst ihr was? Am Anfang waren wir zufrieden. Wir waren sehr zufrieden. Wir hatten mehr als wir gedacht hatten. Aber doch dann begannen wir auf andere zu schauen. Unser Nachbar. Die war reich, die hatte alles. Und wir sahen, was sie alle hatten. Schönere Wohnung, bessere Möbel, mehr Comfort. Nun langsam schließt sich dieser Gedanke in unser Herz, in mein Herz. Wenn wir nur das hatten, dann war unser Leben besser. Dann waren wir endlich zufrieden. Und plötzlich standen wir vor der Frage, meine Frau und ich, kaufen wir alles, was wir wollen oder machen dafür vielleicht Schulden? Ist es schlau? Oder lernen wir zu warten und geduldig sein und mit dem zufrieden zu sein, was Gott uns bereits gegeben hat? Ich glaube, genau diese Versuchung kennen wir alle. Wir denken so leicht, wenn ich nur ein bisschen mehr hatte, wäre ich glücklich. Jesus stellt uns in Lukas 12 eine viel tiefere Frage. Wofür leben wir eigentlich? Wofür leben wir eigentlich? Denn es wäre tragisch, unser ganzes Leben damit zu verbringen, immer mehr zu bekommen und am Ende festzustellen, dass wir reich an Dinge waren, aber nicht reich bei Gott. Hüte dich davor zu denken, dass Besitz dir Sicherheit geben kann. Punkt Nummer 2. Hüte dich davor, dein Leben um dich selbst herum aufzubauen. Jesus fährt fort. Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. In Vers 16. Beachten wir etwas Wichtiges. Jesus sagt nicht, dass der Mann reich ist und deshalb schuldig ist. Das ist nicht das Problem. Auch die große Ernte ist nicht das eigentliche Problem. Die eigentliche Frage ist, was macht er mit dem, was Gott ihm gegeben hat? Was macht er mit dem, was Gott ihm gegeben hat? Und der Mann fragt, was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Das klingt zunächst vernünftig. Aber seine Antwort zeigt, worum es ihm geht. Er denkt nicht darüber nach, wie er Gott danken kann. Was denkt er? Er denkt nicht darüber nach, wie er andere helfen kann. Er denkt nur, wo bringe ich all meine Besitz unter? Und dann spricht er immer wieder so. Guck in den Text. Wir sehen das zusammen. Ich will meine Scheunen abreißen. Ich will eine große bauen. Ich will daran alles lagern. Ich will zu meiner Seele sagen. Ich. Genau hier erinnern uns Bibel daran, dass wir leicht vergessen können, woher alles, was wir haben, eigentlich kommt. In 5. Moses 8 warnt Gott sein Volk davor, in Zeiten des Wohlstands zu denken. Meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. Und dann erinnert Moses sie, sondern du sollst an den Herr, deinen Gott, denken, denn er ist es, der die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. 5. Moses 8, 18. Genau das hatte der reiche Mann vergessen. Aber wir vergessen es auch manchmal. Er sah seine Ernte, seine Scheunen, seine Güter, seine Pläne, aber er sah nicht Gott. Wir sehen unsere Ernte, unsere Scheune, unsere Güter, unsere Pläne, aber manchmal wir vergessen Gott. Er hatte vergessen, dass selbst seine Fähigkeit zu arbeiten, zu planen und Besitz zu erwerben letztlich ein Geschenk Gottes war. Und deshalb ist es so gefährlich, unser Leben nur um uns selbst herum aufzubauen. Denn Jesus sagt an einer anderen Stelle in Lukas 16, 13, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und euer Reichtum leben. Wie oft vergessen wir das auch? Wir denken so oft an uns selber. Ich will meine Scheunen abreißen. Ich will eine große bauen. Ich will daran alles lagern. Ich will zu meiner Seele sagen. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Vielleicht du kennst diesen Satz. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Die Frage ist, was beherrscht mich? Seine Welt ist immer kleiner geworden. Ich habe es schon gesagt, in Englisch, me, me, me. Ich, mein, meine. Und es war so mit Adam und Eva in den Garten. Ich, mein, meine. Adam und Eva, ich mache, was ich will. Und das vielleicht auffällige ist, Gott kommt in seine gesamten Überlegungen überhaupt nicht vor. Er hat vergessen, dass die Ernte letztlich von Gott kommt. Er hat vergessen, dass sein Leben von Gott kommt. Und er hat vergessen, dass sein Besitz auch dazu dienen könnte, andere zu segnen. Das ist die Gefahr des Reichtums, dass wir anfangen zu glauben, alles sei für uns. Alles sei für uns. Vielleicht sieht das bei dir heute etwas anderes aus. Vielleicht du sagst, wenn ich erst dieses Haus habe, wenn ich genug gespart habe, wenn meine Karriere an diesem Punkt angekommen ist, wenn ich genug für die Rente habe, dann kann ich mich anspannen. Aber wenn wir dieses Ziel erreichen, entsteht häufig einfach das Nächste. Es ist so. Kommt die Nächste. Wenn ich kriege meine Punkte, dann kommt die Nächste. Noch etwas mehr. Noch etwas sicher. Noch etwas komfortabler. Und irgendwann merken wir, das Problem war nie die Summe. Das Problem war unser Herz. Ich liebe Laufen. Und ich habe einen guten Laufschuh. Aber irgendwie, das Laufschuh ist nicht genug für mich. Und ich möchte ein anderes Paar. Und ich kaufe mich ein anderes Paar. Aber dann dieser Paar Laufschuh ist nicht genug. Und ich möchte ein teuer. Ich habe es gelesen, diese Laufschuhe, es bringt mich schneller. Ist nicht genug. Ist nicht, das Problem war nie die Summe. Das Problem war unser Herz. Wir erwarten von unserem Besitz die Ruhe, die nur Gott geben kann. Der reiche Mann sagt, Sila, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe. Isst, trink und sei guten Mutes. Er glaubt seiner Besitztümer, könnten seine Seele Ruhe gibt. Doch Jesus zeigt uns, dass das niemals funktionieren wird. Denn wahre Ruhe findet man nicht in großen Scheunen. Jesus sagt in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Unsere Ruhe liegt darin, dass Christus uns hält. Darum ist die Frage, wofür lebe ich? Die meisten von uns denken, wenn ich nur das hatte, dann wäre ich zufrieden. Er bekam die Anerkennung und trotzdem blieb die große Frage, warum ist mein Herz noch immer nicht erfüllt? Hüte dich davor zu denken, dass Besitz dir Sicherheit geben kann. Hüte dich davor, dein Leben um dich selbst herum aufzubauen. Und der dritte Punkt, sei reich bei Gott, denn dein Leben gehört ihm. Jetzt kommt Jesus zum Hochpunkt des Gleichnisses. Gott sagt, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. In Vers 20. Der Mann dachte, seine Zukunft sei gesichert. Doch plötzlich wird ihm klar, ich habe mein Leben gar nicht in meiner Hand. Das ist eine der ernsten Wahrheiten dieses Abschnitts. Wir planen unsere Zukunft, aber wir kontrollieren das nicht. Jakobus sagt in Jakobus 4, 14, ihr wisst ja nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Die richtige Antwort auf die Kürze unseres Lebens ist Weisheit. Moses betet in Psalm 90, 12, lehr uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wenn wir erkennen, dass unsere Tage begrenzt sind, lernen wir, die richtige Frage zu stellen. Was hat wirklich ewigen Wert? Was hat wirklich ewigen Wert? Wofür investiere ich mein Leben? Wofür arbeite ich? Was bleibt, wenn ich eines Tages alles zurücklassen muss? Aber wir können planen, wir können arbeiten, wir können sparen, aber wir dürfen niemals vergessen, unsere Tage gehören Gott. Unser Leben gehört Gott. Und deshalb ist der Unterschied zwischen verantwortungsvoller Versorgung und falscher Sicherheit so wichtig. Wir dürfen für morgen planen, aber wir dürfen nicht so leben, als wäre uns morgen garantiert. Und Psalms 39 erinnert uns daran, wie vergänglich unser Leben ist. Die Bibel sagt damit nicht, dass Planung falsch ist. Es ist gut zu arbeiten. Es ist gut, für die Familie zu sorgen. Es ist gut, Verantwortung zu übernehmen. Aber es gab einen großen Unterschied zwischen verantwortungsvoller Versorger und falscher Sicherheit. D.L. Moody, ein Theologe in der 20th Century, er hat geschrieben, unsere große Angst sollte nicht darin bestehen, zu scheitern, sondern darin, in Dingen erfolgreich zu sein, die im Leben wirklich keine Bedeutung haben. Wir dürfen planen, aber wir dürfen niemals vergessen, dass unser Leben Gott gehört. Deshalb fragt Jesus in Lukas 12, 20, und wem wird gehören, was du bereitet hast? Das ist eine ernste Frage. Denn eines Tages werden unsere Häuser jemand anderem gehören. Unser Geld wird jemand anderem gehören. Unsere Investition und unsere Besitztümer werden zurückbleiben. Die Frage ist deshalb, ist nicht, was werde ich hinterlassen, aber was bleibt von Gott? Jesus gibt uns die Antwort. So geht es denn. Der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Der Mann war reich, aber er war reich für sich selbst. Er hatte viele Schätze, aber er war nicht reich bei Gott. Paulus sagt uns in 1 Timotheus 6, Vers 17, wie ein anderer Umgang mit Reichtum aussieht. Er fordert die Reichen auf, nicht auf die unsicheren Reichtum zu hoffen, sondern auf den lebenden Gott. Und er sagt, dass sie reich an guten Werken seien und gerne geben sollen. Das ist biblischer Reichtum. Wie kann ich das, was Gott mir gegeben hat, zu seiner Ehre und zum Wohl anderer gebrauchen? Reich bei Gott zu sein bedeutet, dass unser Besitz uns nicht besitzt. Wir können dankbar empfangen, wir können genießen, wir können sparen, wir können planen, aber wir können auch loslassen und geben, weil unsere Sicherheit nicht in unser Besitz liegt. Unsere Sicherheit liegt in Gott. Christus ist unser wahrer Schatz. Jesus sagt in Matthäus 6, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo ist euer Herz? Es ist auch da. Jesus bringt uns damit wieder zurück zu der entscheidenden Frage, wo ist mein Schatz? Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Herz? Denn unser Umgang mit Besitz zeigt oft, worauf unser Herr wirklich hofft. Der reiche Mann in Lukas 12 hatte viele Schätze, aber er hatte den wahren Schatz nicht. Und Jesus erzählt an anderer Stelle von einem Mann, der einen Schatz in einem Acker findet. Vor Freude darüber verkauft er alles, was er hat, um diesen Schatz zu gewinnen. Matthäus 13. Es bedeutet, dass es etwas gibt, das unendlich wertvoller ist als alles, was diese Welt uns geben kann. Christus. Der reiche Mann dachte, dass große Scheunen ihn reich machen würde. Wahr Reichtum besteht darin, Christus zu besitzen. Und wenn Christus unser Schatz wird, bekommt alles andere seinen richtigen Platz. Dann können wir Besitz dankbar genießen, ohne ihn anzubeten. Wir können sparen, ohne auf unser Geld zu vertrauen. Wir können geben, ohne Angst zu haben, etwas zu verlieren. Denn unsere große Sicherheit liegt nicht in dem, was wir besitzen. Sie liegt in dem, der uns besitzt und hält. Und genau hier führt uns Jesus zum Evangelium. Der reiche Mann dachte, sein Besitz könnte ihm Leben geben. Jesus sagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist die Hoffnung der Christen. Jesus kam in diese Welt, er lebt das Leben, das wir nicht gelebt haben. Er stirbt für unsere Sünde und er ist auferstanden. Und Paulus schreibt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euer Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das ist ein wunderschöner Gegensatz. Der reiche Mann verbrachte sein Leben damit, sich selbst reich zu machen. Christus wurde freiwillig arm, damit wir in ihm reich werden. Wir mussten Christus mehr lieben als unser Geld. Paulus sagt, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christus Jesus, meine Herren. Philipper 3,8. Christus ist wertvoller als alles, was diese Welt uns geben kann. Erst vor zwei Tagen spreche ich mit einer ehemaligen Kollegin von mir, die im Moment durch ein sehr dunkles Tal geht. Sie erzählte mir, dass ihr Bruder, gerade einmal 54 Jahre alt, scheinbar gesund und noch relativ jung, plötzlich auf dem Sofa verstorben ist. Ich weiß nicht, was die Mediziner untersuchen ergeben werden, aber ich könnte nicht anderes, als darüber nachzudenken, wie zerbrechlich und kurz unser Leben wirklich ist. Das Leben kann sich innerhalb eines Augenblicks verändern und enden. Wir müssen einfach nicht, wann unsere Zeit kommen wird. Wir wissen das nicht. Und genau deshalb zählt jede Minute, jede Sekunde, die uns hier auf dieser Erde geschenkt wird. Wir haben nur diese eine Leben in dieser gefallenen Welt, eine Welt, in der wir das Recht haben, Gott zu verherrlichen. Es ist unsere Gelegenheit, Gott dadurch zu verherrlichen, dass wir selbstlos leben in einer Welt, die von Egoismus geprägt ist, dass wir Christus wertschätzen in einer Welt, die ihn ablehnt und dass wir für ihn leuchten mitten in der Dunkelheit. Vielleicht ist die Frage mit dir, wir heute nach Hause gehen, was ist mein Schatz? Was gibt mir Sicherheit? Was gibt mir das Gefühl, jetzt habe ich genug? Vielleicht sagen wir uns immer wieder, nur noch ein bisschen mehr, dann werde ich zufrieden sein. Jesus lädt uns ein, innezuhalten und vielleicht müssen wir uns fragen, was wäre, wenn ich bereits das Wichtige besitze? Vielleicht bist du heute Morgen hier und fühlst dich unruhig, unzufrieden oder enttäuscht darüber, wie dein Leben gerade verläuft. Vielleicht gibt es einen tiefen Sehnsucht in deinem Herzen. Eine Sehnsucht, die scheinbar nicht in dieser Welt wirklich stillen kann. Wenn das auf dich zutrifft, dann habe ich heute eine gute Nachricht für dich. Jesus Christus kann die tiefsten Sehnsucht deiner Seele stillen. Im Evangelium finden wir überströmende Gnade, erstaunliche Gnade, die diese Welt uns niemals geben kann und die nur Gott selbst schenken kann. In Christus finden wir das, wonach unser Herzen die ganze Zeit gesucht haben. Denn wenn wir Christus haben, haben wir den Schatz, den der Tod nicht nehmen kann. Unser Haus bleibt zurück, unser Geld bleibt zurück, aber Christus bleibt. Wer Christus hat, hat wahres Leben. Deshalb läutet die große Frage von Lukas 12 nicht, wie viele habe ich angesammelt, aber hier. Bin ich reich bei Gott? Lass uns nicht unser ganzes Leben damit verbringen, für eine Zukunft zu sammeln, die wir nicht mitnehmen können. Lass uns stattdessen Christus suchen. Lass uns Christus schätzen. Lass uns Christus vertrauen. Lass uns das, was Gott uns gegeben hat, zu seiner Ehre und zu Segen anderer gebrauchen. Amen. Lass uns mit mir beten. Herr, nutze diesen Bibeltext und verankere seine Wahrheit tief in unser Herzen. Erinnere uns daran, wem wir gehören. Und wenn etwas anderes unser Herz bestimmt und den Platz einnimmt, der dir allein zusteht, dann hilf uns, Buße zu tun, uns davon abzuwenden und dich neu als unser König anzuerkennen. Amen.